Ned Dickstein rief die israelische Botschaft aus einer Telefonzelle in der Paddington Station an. Er bat, ihn mit dem Handelskreditbüro zu verbinden. Es war der Code für das Mossad-Nachrichtenzentrum. Schließlich meldete sich jemand. Da das Gespräch aufgezeichnet werden würde, begann er sofort mit seiner Mitteilung. Eilig an Bill. Verkauf durch gegnerische Mannschaft gefährdet. Henry. Vom Bahnhof aus ging er zu Fuß zu seinem Hotel und sann über Susan nach. Dickstein wusste nicht, wie er sich verhalten sollte. Er konnte sich nicht erinnern, sich jemals nur zum Vergnügen mit einer Frau zum Dinner getroffen zu haben. Wohin sollte er mit ihr gehen? Er kannte nicht einmal in Israel elegante Restaurants. Es war eine unglaubliche Situation für einen Mann von 43. Sie wusste, dass er kein Weltmann war, aber es machte ihr offenbar nichts aus, da sie sich selbst zum Dinner eingeladen hatte. Am nächsten Morgen ging er zu einer Telefonzelle und rief noch einmal die Botschaft an. Man verband ihn mit dem Nachrichtenzentrum und er sagte, »Hier spricht Henry. Gibt's eine Antwort?« »Finden Sie sich bei 93.000 zur Konferenz ein. Melden Sie Tagesordnung der Konferenz an der Flughafenauskunft. Pierre Borg würde morgen um 9.30 Uhr mit dem Flugzeug eintreffen.« Die vier Männer saßen mit geduldiger Aufmerksamkeit in einem großen amerikanischen Buick, während sich die Dämmerung herabsenkte. Piotr Thürin, ein stämmiger Mann mittleren Alters, trommelte mit den Fingernägeln auf das Armaturenbrett. Yassif Hassan saß neben ihm. David Rostov und Nick Bunin hockten auf den Rücksitzen. Nick hatte den Überbringer gefunden, als er das Jean-Monnet-Gebäude den dritten Tag beobachtete. Er hatte den Euratom-Mann nach Hause verfolgt. Und jetzt warteten die vier nicht weit davon entfernt. Dunkelheit fiel über die Straße und die Laternen leuchteten auf. »Was ist das?« flüsterte Thürin. Ein blonder Mann blieb vor dem Haus stehen, das sie beobachteten. Er drückte auf einen Klingelknopf. Ein Netzvorhang vor dem Fenster der Dachwohnung wurde für einen Moment beiseite gezogen. Eine Minute später öffnete sich die Vordertür und der Blonde trat ein. Rostov sah kurz den Mann, der aufgemacht hatte. Es war der Überbringer. Die Tür schloss sich und ihre Chance, ihn zu ergreifen, war dahin. »Zu schnell«, sagte Rostov, »verflucht.« Thürin begann wieder mit den Fingern zu trommeln und Nick kratzte sich. Eine Stunde lang geschah nichts. »Wenn Sie es mit Dickstein zu tun gekriegt haben, haben Sie wahrscheinlich Angst, abends das Haus zu verlassen«, sagte Rostov. »Der Geliebte könnte über Nacht bleiben«, sagte Thürin. »Richtig.« Rostov überlegte bis Mitternacht, was er in einem solchen Fall tun sollte. Dann löste sich das Problem von selbst. Er sah die erste Bewegung der sich öffnenden Tür und sagte, »Jetzt!« Nick, Thürin und Hassan sprangen aus dem Wagen. Der Überbringer stand in der Tür und drückte den Arm seines Geliebten. Beide blickten erschrocken auf, als Nick und Thürin sich auf sie stürzten.
»Keine Bewegung!« »Und ganz ruhig«, sagte Thürin leise auf Französisch und zeigte ihnen seine Pistole.
»Oh mein Gott, nein, nicht schon wieder«, wimmerte der Ältere.
»In den Wagen«, befahl Thürin.
Der Blonde sagte, »Wieso könnt ihr Scheißer uns nicht in Ruhe lassen?«
Rostov, der vom Rücksitz des Wagens aus das Geschehen verfolgte, ließ den Blick rasch über die dunkle Straße schweifen. Sie war leer. Nick, der spürte, dass der Blonde an Widerstand dachte, umklammerte ihn unterhalb der Schultern und hielt ihn fest. »Tun Sie ihm nicht weh. Ich komme mit«, sagte der ältere Mann. Sein Freund widersprach. »Auf keinen Fall!« Er versuchte, Nick auf den Fuß zu trampeln. Doch Nick schlug ihm die rechte Faust in die Niere.
»Nein, Pierre«, rief der Ältere. »Zu laut.«
Thürin umklammerte ihn und presste seine große Hand auf den Mund des Mannes. Er wehrte sich, bekam den Kopf frei und schrie, »Hilfe!« Pierre war auf ein Knie gesunken und stöhnte. Rostov lehnte sich über den Rücksitz des Autos und rief durch das offene Fenster, »Los, jetzt!« Thürin trug den Älteren zum Wagen. Pierre aber erholte sich von Nicks Hieb und rannte davon. Hassan stellte ihm ein Bein und der Junge kugelte über das Pflaster. Rostov sah, dass ein Licht hinter dem oberen Fenster eines Hauses anging. Wenn der Zirkus noch länger dauerte, würden sie alle verhaftet werden. Thürin stieß den Älteren auf den Rücksitz. Rostov packte ihn. »Lass den Motor an, schnell!« Thürin eilte zum Fahrersitz. Nick hatte den Blonden hochgehoben, trug ihn zum Auto und stieß ihn neben seinen Freund.
Dann setzte er sich nach hinten, so dass er und Rostow die beiden Gefangenen zwischen sich hatten. Hassan sprang auf den Beifahrersitz und Thürin gab Gas.
»Wir haben ihnen nichts getan«, meinte der ältere Gefangene.
»Wirklich nicht?«, fragte Rostow. »Vor 3 Tagen haben sie einem Engländer in dem Club in der Rue Dix eine Aktentasche übergeben.«
»Sind Sie von der Polizei?«
»Nicht ganz. Ich bin nicht daran interessiert, Sie vor Gericht zu bringen. Mich interessiert, was in der Aktentasche war.«
Schweigen. Thürin erkundigte sich über die Schulter hinweg. »Soll ich aus der Stadt rausfahren und eine ruhige Stelle suchen?«
Der ältere Mann brach sein Schweigen.
»Es war ein Computerausdruck von Euratom über lizenzierte Transporte von spaltbarem Material.«
»Spaltbar? Sie meinen atomares Zeug?« fragte Rostow nach.
»Yellow Cake, Uranerz, nukleare Abfälle, Plutonium.«
Rostow lehnte sich zurück. Sein Blut raste vor Erregung. Dicksteins Operation wurde klarer. Die Israelis brauchten atomaren Brennstoff. Dicksteen musste auf der Liste nach einem von 2 Dingen gesucht haben. Entweder nach einem Besitzer von Uran, der bereit sein könnte, etwas auf dem schwarzen Markt zu verkaufen, oder nach einer Uranlieferung, die er stehlen könnte.
»Ich muss eine Kopie der Liste haben. Ich kann nicht noch eine machen. Es war schon verdächtig genug, dass die erste verschwand.«
»Sie haben keine andere Wahl. Aber wenn Sie wollen, können Sie sie wieder mit ins Büro nehmen, nachdem wir sie fotografiert haben.«
»Oh Gott«, seufzte der Mann. »Also gut.«
»Zurück zum Haus«, sagte Rostow zu Thürin. Dann wandte er sich wieder an den Älteren. »Bringen Sie den Ausdruck morgen mit nach Hause. Jemand wird im Laufe des Abends ihn fotografieren.« Sie fuhren zurück zum Haus des Älteren und Thürin hielt an.
»Lass ihn raus«, sagte Rostow. »Sein Freund bleibt bei uns.«
Der Euratommann keuchte.
»Weshalb?«
»Damit Sie nicht in Versuchung geraten, morgen Ihren Vorgesetzten alles zu beichten. Der gute Pierre ist unsere Geisel. Steigen Sie aus.«
Nick ließ den Mann aussteigen und Thürin startete.
»Können wir uns auf ihn verlassen?
Wird er es tun?«, fragte Hassan.
»Er wird für uns arbeiten, bis er seinen Freund zurückbekommt.«
»Und dann?«
Rostow antwortete nicht.
»Wahrscheinlich würde es ratsam sein, alle beide umzubringen.«